Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir diskutieren heute ein heikles Thema, das brandaktuell und leider auch immer wiederkehrend ist. Vor kurzem haben wir im Kulturstammtisch den österreichischen Film Grossage diskutiert, eine neue Verfilmung über die Kaiserin Sissi von Österreich, und zwar eine feministische Deutung des Stoffes. Und nun passiert aber Folgendes. Tobias Florian Teichtmeister, einer der Hauptdarsteller, geriet unter Anklage, und zwar wegen Besitz von Kinderpornografie, 58.000 Files und Bilder, und er gab diesen Besitz auch zu. Und nun, wie geht man mit dem Schauspieler um, mit seinem Werk, wenn Künstlerinnen und Künstler schlecht sind oder schlechte Menschen sind oder temporär schlechte Menschen sind? Das diskutieren wir heute im Kulturmuseum in Bern. Meine Gäste hierzu: Chantal Bolzern, Medienrechtsanwältin, und Raphael Urweiter, Lyriker, Theaterautor und Musiker. Nun gibt es also auf der einen Seite diesen Florian Teichtmeister, den Menschen, der muss sich natürlich verantworten für seinen pädophilen Pornokonsum, und auf der anderen Seite gibt es den Künstler, den Schauspieler, und der wurde als erstes Mal vom Burgtheater, wo er angestellt war, entlassen. Verständliche Reaktion?
Ja, also wahrscheinlich musste er ja ins Gefängnis. Also von dem her, ob man jetzt zuerst ins Gefängnis kommt und danach entlassen wird, oder also die Reihenfolge, finde ich, spielt da nicht so eine große Rolle. Es ist ein unglaublich heikles und schwieriges Thema. Mir ist vorhin wieder in den Sinn gekommen, in der Politik werden ja solche Dinge auch benutzt, um Leute, unliebsame Leute loszuwerden. Also sagen wir mal, wir haben jetzt diesen Bericht über diesen Jorge, also diese Operation Jorge in Israel. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigt haben, aber die machen ja so Kampagnen, wo sie Leute verleumden. Ich nehme nicht an, dass der verleumdet wurde, aber es ist jedenfalls die moralische Integrität von Leuten in der Öffentlichkeit ist schon sehr wichtig, nicht?
Ich möchte jetzt trotzdem die Rechtsanwältin fragen, Chantal. Ist das verständlich? Also ich meine, die Anklage besteht, das Gerichtsverfahren hat noch nicht stattgefunden, auch weil er krank war und deshalb der Prozess nicht stattfinden konnte. Trotzdem wird er gleich entlassen.
Das verstehe ich sehr gut, schon nur selber als Arbeitgeberin, weil das eine ist, ich habe ganz einfach die Aufgabe, alle meine Mitarbeitenden zu schützen und eine gute Arbeitsatmosphäre zu gestalten. Und Teichtmeister hat nicht nur privat diese 58.000 Files gehortet, sondern er hat auch zugegeben, dass er an Filmsets und in seiner beruflichen Tätigkeit Kinder, die da waren, fotografiert hat und damit auch sehr widerliche Memes kreiert hat. Also das bedeutet, da hast du einfach schon nur die Pflicht, in Zukunft ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo sich alle sicher fühlen um diesen Menschen rum. Also das heißt, ich finde, in diesem konkreten Fall, der musste weg. Das ist für mich ganz klar. Und die betriebswirtschaftliche Komponente gibt es auch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen im Publikum noch Lust haben, den auf der Bühne zu sehen. Das heißt, auch ein Burgtheater trotz Fördergelder wird rechnen, ob es sich lohnt, den Menschen noch da zu haben. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, aber ich glaube, das ist je nachdem auch eine nachvollziehbare Entscheidung, die man trifft. Aber bei Teichtmeister finde ich jetzt tatsächlich, ich kann das nachvollziehen, ich finde es tatsächlich berechtigt. Mhm. Weil das ist so ein klarer Fall, er hat alles zugegeben. Deswegen muss man auch nicht warten, bis es ein Urteil gibt. Dieser Fall ist tatsächlich sehr klar, finde ich.
Es gibt ein paar unklare, da werden wir sicher drauf zurückkommen, Raphael.
Vor allem auch, wenn, sagen wir mal, wenn der jetzt hier auftreten würde im Burgtheater, müsste man wahrscheinlich dann auch das Publikum durchsuchen, dass die nicht irgendwie Säcke mit Hundekot dabei haben oder irgendwas, das sie auf die Bühne schmeißen, weil es ist ja nicht ein Film, den man boykottieren kann oder so, sondern der ist ja live auf der Bühne im Burgtheater. Deshalb muss man auch ihn schützen auf eine Art, also komischerweise nicht.
Aber wie wäre es denn jetzt, wenn er das nicht zugegeben hätte?
Dann fände ich es tatsächlich schwieriger, weil da bin ich auch Rechtsanwältin. Ich finde, das ist ein Fortschritt, den wir seit der Aufklärung haben, dass man beweisen muss, dass jemand Fehlverhalten, also sich falsch verhalten hat, und zwar strafrechtlich relevant falsch verhalten hat. Und es gibt ein Gerichtsverfahren und das ist zweiteilig. Du hast eine Untersuchung und da gilt der Grundsatz bei uns im Zweifel für das Härtere. Also im Zweifel klagt man an, damit eben dann ein Gericht entscheidet und das Gericht bildet sich ein Urteil und im Zweifel spricht es dann frei. Und das finde ich, das hat sich über jetzt die letzten 200-300 Jahre für mich bewährt. Und da sprechen wir von rechtlich relevantem Verhalten, nicht moralisch. Recht und Moral haben nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Aber da fände ich es dann tatsächlich schwieriger, ohne wirklich stichhaltige Beweise jemanden zu entlassen. Es gibt auch mildere Maßnahmen, man kann ihn mal freistellen, man kann sagen, die Person ist weniger sichtbar. Es ist auch wieder für mich fallabhängig, aber da fände ich es tatsächlich schwieriger.
Also wir wissen das alle aus der Vergangenheit, dass die moralische Entrüstung, und auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass die immer sehr schnell zu Hand ist. Ich möchte jetzt aber noch auf den angesprochenen Film zu sprechen kommen. Corsage, der ist dann sofort unter Beschuss geraten, weil Teichmeister mitspielt. Und unter anderem wurde er in Österreich von der Kinokette Cineplex aus dem Programm genommen. Also eine Riesengeschichte für Österreich natürlich auch. Gleichzeitig muss man sagen, der Film Corsage, wie ich bereits erwähnt habe, ist ein feministischer Blick auf die Geschichte von Sissi. Und es war einmal, oder ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, der österreichische Beitrag zum Oscar ist er nicht mehr. Ein Fehlverhalten eines Schauspielers und jetzt kommt der Film, wo er eine der Hauptrollen hat, unter Beschuss. Versteht ihr diese Reaktion?
Ich verstehe die Reaktion emotional sehr gut, aber gleichzeitig habe ich schon die Erwartung, dass mehr als nur emotional reagiert wird. Also, dass man halt im Einzelfall schaut, worum geht es überhaupt? Und ich finde jetzt zum Beispiel, hier geht es um einen Schauspieler, der interpretiert ein fremdes Werk und ist ein wichtiger Teil, das ist eine wichtige Haupt- oder Nebenrolle, aber er ist ein Teil eines Ensembles, das sehr groß ist. Während der Dreharbeiten, während der ganzen Produktion war das alles noch nicht bekannt. Also das heißt, man kann niemandem außer ihm selber vorwerfen, was er getan hat. Es hat niemand irgendwie sich schützend vor ihn gestellt. Also der ganzen Filmproduktion kannst du meines Wissens da nichts vorwerfen. Und dann finde ich es zwar eine, wie gesagt, moralisch oder eine aus dem Bauch emotional nachvollziehbare Reaktion, aber ich finde sie eigentlich, ist es so eine Kollektivstrafe, die ich ganz schwierig finde. Und es hängt für mich halt auch so ein bisschen zusammen mit diesem Kunstbild, das wir oft haben, das, glaube ich, aus der Romantik kommt, so mit dem Genie, das sich dann wahnsinnig sperrig und schwierig verhält. Da entschuldigt man sehr vieles, genau, da entschuldigt man dann auch sehr vieles an Arschlochverhalten, auf Deutsch gesagt. Und dann irgendwann kippt es aber und dann ist es wieder total daneben und dann fällt es ins andere Extrem. Und ich bin da etwas nüchterner. Also ich finde halt, Werk und Mensch sind nicht zwingend so miteinander verwoben, dass man das quasi immer beieinander halten muss und nie trennen könnte.
Ja, das ist natürlich die Grundsatzfrage. Das andere ist, kann man den Background vergessen, wenn man den Film schaut? Also
Das ist für mich eine Frage wieder als Publikum. Und das ist dann einfach meine Entscheidung. Mag ich dieses Gesicht noch sehen oder nicht? Kann ich es noch trennen? Aber ja. Das ist meine private Entscheidung. Gehe ich noch ins Kino? Aber die Entscheidung der Kinokette, sofern sie denn, also man kann sie wirtschaftlich motivieren wieder und sagt, man hat eh kein Publikum mehr, es will kein Mensch den Film sehen. Aber die Frage, dass er bei den Oscars nicht mehr im Wettbewerb sein soll oder dass ich ihn gleich aus dem Programm nehme, obwohl ich Publikum hätte, hat ja wenig damit zu tun, ob die einzelne Person diesen Menschen noch sehen will.
Ja, ich habe einen Trompeter, den ich kenne, hat mal gesagt, nicht jeder Trompeter ist links und nett. Ich habe heute noch eine Liste angeschaut mit republikanischen Musikern, also zum Schauen, wie viele Musiker kenne ich, die bekennende Republikaner sind in Amerika und so.
Bist du auf ein paar gekommen?
Ja, die meisten kenne ich nicht. Also die meisten tragen einen Cowboy-Hut und so. Aber natürlich 50 Cent ist Republikaner zum Beispiel und Prince war Republikaner. Aber der war auch Zeuge Jehovas und ist deswegen gestorben. Rest in peace. Also er ist gestorben, weil er sich kein Hüftgelenk
einsetzen lassen wollte.
Genau, mehr oder weniger. Anderes Thema. Aber es geht schon in diese Richtung. Es ist nicht wirklich ein anderes Thema, weil die Persönlichkeit eines Künstlers, einer Künstlerin, wie viel hat sie mit dem Werk zu tun? Darauf hast du schon angesprochen. Und dort wird es ganz heikel. Also,
ja, eben in diesem konkreten Fall. Wir reden über einen Florian Teichmeister.
Ja, natürlich.
Kinderpornografie und auf der anderen Seite eine feministische Lesung eines Stoffes, den wir alle kennen, aus dem Weihnachtsprogramm von verschiedenen öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen.
Ja, aber da kommt mir das Beispiel in den Sinn mit dieser Familie in Zürich, die beide sind Exponenten in der Kulturszene und das Kind hat ein offensichtlich rechtsextreme Gewalttat begangen. Wir sind da in sehr schwierigen Gewässern, finde ich. Also da wird dann auch wieder geschwiegen. Und dieses Kind, also das Kind, das war 15-, 16-Jähriger, wurde dann extrem mild bestraft eigentlich, weil die Richterin gesagt hat, ja, du bist ja nicht einer von denen, die...
Wie deine Eltern beweisen?
Oder ja, so? Genau, wie dein Umfeld beweist. Du kannst dich ja ausdrücken und du kriegst jetzt eine milde Strafe, weil du willst ja eigentlich Schriftsteller werden oder so und hast jetzt halt... Aber wenn dieses Kind eine andere Herkunft gehabt hätte... Also ich bin auch ein bisschen jetzt gespannt darauf, was diese Geschichte... Also wie wird dieser Schauspieler jetzt bestraft? Also er hat es ja zugegeben, also er ist schuldig. Was kriegt er? Wird er jemals wieder arbeiten als Schauspieler oder nicht? Wahrscheinlich eher weniger.
Tendenziell also, weniger, ja.
Ist er therapierbar, ist auch eine Frage, weil man sagt ja, Pädophilie ist eine Krankheit, nicht eine Präferenz. Nicht?
Also der öffentlich-rechtliche Sender ORF hat auch Krimireihen, zum Beispiel die Toten von Salzburg mit Teichmeister in der Hauptrolle aus dem Programm genommen und aus der Mediathek. Also es ist die große Ächtung hier im Gang. Also ich glaube nicht, dass Florian Teichmeister da wieder irgendwo auftauchen wird in seinem angestammten Beruf.
Ja, Kevin Spacey habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Eben,
ja.
Das ist ein weiterer. Aber eben, also wir tun uns offensichtlich ganz wahnsinnig schwer mit dem Umgang mit Menschen, von denen wir finden, ihr Verhalten ist nicht richtig und sie produzieren vielleicht etwas, was wir tatsächlich auch noch mögen, kulturell.
Aber ich finde halt nicht richtig und strafbar sind schon auch noch zwei verschiedene Dinge, nicht? Also.
Ja, und für mich ist es wirklich, es geht es auch ein bisschen darum, wohin schauen wir? Und wenn ich jetzt einfach wieder gucke, als jemand, der in der Kulturbranche arbeitet und die auch weiß, wie die Realitäten in der täglichen Arbeit zum Teil sein können, finde ich es absolut richtig und konsequent, halt auch alle, die mit dieser Person arbeiten müssen und nicht ausweichen können, davor zu schützen, in diesen Kontakt zu treten, weil diese Person sich offensichtlich übergriffig verhält und zwar strafbar relevant übergriffig verhält. Mhm. Das ist für mich aber wirklich eine andere Diskussion als die Frage, was machst du rückblickend mit Werken, die entstanden
Kevin
sind.
Kevin Spacey.
Ich weiß nicht, ich glaube, das können wir ewig diskutieren. Ich finde wirklich, für mich hängt es auch ein bisschen im Einzelfall davon ab, wie sehr sind eben Person und Werk miteinander verknüpft. Kevin Spacey ist für mich ein Schauspieler, der sehr wandelbar ist, der in sehr viele unterschiedliche Rollen schlüpft. Und wenn ich Kevin Spacey sehe, habe ich nie Kevin Spacey gesehen, sondern immer die Figuren, die er verkörpert. Mhm. Es gibt andere Schauspieler, das ist also Tom Cruise ist immer Tom Cruise.
Ja.
Und der macht das auf unterschiedliche Weise, aber es ist einfach Tom Cruise. Da würde es mir jetzt, glaube ich, schwerer fallen, Mensch und Rolle zu trennen. Hingegen bei Kevin Spacey, den habe ich als Menschen eigentlich gar nie wahrgenommen, weil der so in diese Rollen eintaucht. Ist für mich nochmal eben ist ein anderes Thema. Oder gucke ich mir Bilder an, also im Sinn von bildender Kunst und sehe einfach ein Kunstwerk, das ich für mich auch wieder nicht zwangsweise mit der Malerin oder dem Maler verbinde, sondern ich schaue mir das Werk an. Deswegen ist es für mich schwer, die Diskussion so abstrakt zu führen. Ich hätte jetzt, glaube ich, die Filme in der Mediathek gelassen. Aber
ja, das ist der konkrete Fall. Jetzt eben Kevin Spacey. Also,
oder vielleicht noch ein blödes Beispiel, wenn jetzt irgendein Spengler bei mir zu Hause die Badewanne repariert und dann kommt aus, es ist ein Nazi, soll ich dann die Badewanne kaputt schlagen? Also ich finde halt auch eben das Werk und die Person, natürlich wird in der Kultur das als ein Kosmos angeschaut. Es gibt sehr viele, weil das Gegenteil ist ja auch für mich eine interessante Frage. Soll man dann die Kunst von lieben Menschen besser finden? Wenn man jetzt das Gegenteil macht, ja, ich habe viele gute Freunde und viele machen Kunst.
Und das sind nette Leute
dazu. Leute und dann muss ich jetzt denen ihre Kunst besser finden als Peter Handkes frühe Aufsätze, bevor er
Serbenfreund wurde.
Ja, er wurde wegen seiner Mutter Serbenfreund. Das ist ein sehr emotionales Ding. Also ich will nichts entschuldigen, ich sage nur, Peter Handke ist ein guter Handwerker. Weißt du, man kann auch vom Handwerk der Kunst reden. Und wenn man dann vom Handwerk redet, dann kann man es vielleicht besser trennen von der Person. Weil Kunst ist auch immer Handwerk. Ich glaube, eine böse, schlechte, politisch nicht meiner Idee entsprechende Frau kann ein super schönes Bild malen, vielleicht. Kann sein, ich weiß es nicht. Ja.
Aber ist die Trennlinie eben nicht dort, also eben Kevin Spacey, um auf den zurückzukommen, American Beauty, oder? Ein relativ...
Aber auch ein Pädophilie-Film.
Ja, eben, auf das wollte ich nämlich raus. Zufälligerweise ging es natürlich tatsächlich um ein junges Mädchen, oder ja. So im pubertären Alter, die von diesem Elternherrn begehrt wird. Ja, soll man den noch zeigen? Ich war neuerdings bei einer Aufführung in Zürich und ein ganz großer Teil der Diskussion ging es nachher nicht darum, ist es eigentlich ein toller Film, was er ist? Handwerklich ein wunderbar gemachter Film. Aber es ging einfach um diesen Kevin Spacey, ob man den jetzt irgendwie rausschneiden soll, ersetzen soll, den Film streichen.
Also ich finde, in der Rolle passt es sogar, weil er ist ja in der Rolle schon widerlich. Insofern kann man sagen, der Film profitiert davon, dass man ihm jetzt recht abkauft. Das ist ein bisschen sehr zynisch. Nein, aber es ist einfach, für mich, ich bin halt jemand, ich trenne, wahrscheinlich werde ich es auch so sehen mit dem Handwerk und der Arbeit. Und jetzt gerade bei Schauspielern, das sind fremde Texte, fremde Rollen, die sie verkörpern, sehr oft. Und für mich ist es wieder etwas anders, wenn ich zum Beispiel jemanden in der Musik auf der Bühne habe, der oder die selber kreiert und dann auch interpretiert, wo so die Verbindung von Mensch und Werk und Person und Bühnenpräsenz viel stärker ist als bei jemandem, der eben tatsächlich als Teil eines Ganzen auf einer Bühne oder einem Film steht. Mhm. Das hat für mich auch ein anderes Gewicht und es kriegt einen anderen Kontext.
Möchtet ihr mal die Sparte wechseln? Also du hast jetzt gerade erwähnt, dass es irgendwie, also wir haben es jetzt mit Schauspielfällen zu tun. Jetzt wechsle ich einfach mal die Sparte. Céline, französischer Autor, schreibt einen unglaublichen Roman über den Krieg, Kolonialismus und so weiter und so fort, sprachlich einzigartig. Und irgendwann mal findet man raus, ein ganz starker Antisemit hat sich engagiert auf der Seite von Vichy Frankreich. Und ja, ein recht unangenehmer Zeitgenosse. Was macht man jetzt mit dem Buch? Das ist eine ganz andere Sparte jetzt, oder? Da stellt sich nicht einer auf der Bühne dar. Sondern ja, er lässt andere Figuren Sachen sagen, die man vielleicht nicht mag, und sagt sie dann selbst auch noch hinterher.
Ja, aber das ist ja auch Rollenpoesie, also in einer Art. Das ist ja eben, Leute reden in dem Buch, die man unangenehm findet und dann merkt man, aha, der Autor hat aber diese Meinung und so.
Ich glaube, für mich,
gemacht, nicht?
Ja, vielleicht. Ich glaube, für mich ist auch eine Frage der Rezeption. Also du kannst ja Kunst in einen Kontext setzen oder stellen und das heißt, man kann dann, vielleicht führt man dann eben gewisse Gespräche oder Diskussionen und führt eine Auseinandersetzung. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man eben gleich sagen muss, das Werk darf nicht mehr stattfinden oder gezeigt werden, sondern das ist auch so für mich eine Zwischenmöglichkeit, das halt in zu kontextualisieren und zu diskutieren. Und da wieder vielleicht auch anhand mit dem Werk als Auslöser, mit dem Autor als Auslöser eine Diskussion zu führen, die auch brandaktuell sein kann.
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn ein Werk problematisch ist, verletzend, rassistisch oder was auch immer, dann finde ich es tendenziell eher in Ordnung, wenn man das zurückstellt, auch wenn die Autorenschaft eine gute Intention hatte. Also ich meine, der Autor des Struwwelpeters wollte eigentlich was Gutes tun und nicht was Schlechtes. Aber dass Schruwel Peter jetzt nicht mehr in jedem Kindergarten rumsteht, finden wir alle irgendwie okay. Aber vielleicht ist ja der Autor gar nicht so ein schlimmer Mensch gewesen, könnte ja sein, nicht?
Aber das ist eine Diskussion, die natürlich sich bei Selin auch zeigt, oder? Natürlich werden da Meinungen geäußert. Also die Hauptfigur ist mitunter ein unerträglicher Rassist, oder? Wie der sich dadurch durch Afrika durchbewegt, da denkt man um Hilfe.
Aber das ist bei Welbeck nicht anders. Welbeck ist auch ein furchtbarer Mensch, aber er schreibt halt gut. Und wenn man das lesen will, dann soll man das lesen dürfen.
Aber hier haben wir ja mit einem Autor zu tun und der lässt seine Figur, also du hast ja vorher das Wort vom Rollenspiel reingebracht. Mhm. Und jetzt kommt schon die Polizei und kommt uns ab.
Ja.
Eben, also Erzähler und Autor sind ja immer zwei verschiedene Dinge, oder?
Natürlich, eben, aber das hat ja nur damit zu tun, dass irgendwas vorgeschoben wird und eben ein Handwerk dazwischen kommt, das entweder gut oder schlecht gemacht ist. Ich meine,
ist nicht ganz einfach.
Ist nicht ganz einfach, aber ich finde natürlich schon, die moralischen Verurteilungen, die gemacht werden, nicht vom Publikum, sondern von eben Herausgebern oder Vertrieben oder Verlagen oder so, die finde ich zum Teil problematisch, weil letztendlich das Werk am Schluss bleibt. Also das Werk wird ja überleben. Und die Moral, warum ein Werk oder wie ein Werk beurteilt wurde, die ist zeitlich gebunden. Und ein gutes Kunstwerk hat eine gewisse Zeitlosigkeit in sich. Also ich weiß nicht, ob Leonardo da Vinci ein korrekter Mensch war, aber seine Werke sind wahrscheinlich immer noch irgendwie was wert, könnte man sagen.
Ist auch schwierig, das heute aus zu überprüfen. Auch.
Also sagen wir R. Kelly, ne, kennt man ja, R&B-Sänger, der hat auf minderjährige Mädchen schlimme Dinge gemacht mit denen und ist jetzt für immer im Gefängnis. Gleichaltrige Jungs, die jemanden erschießen mit der Pistole, werden als Erwachsene verurteilt in den USA. Mhm. Wenn man sagt, ja, die waren 15, die wissen doch, wie das Leben funktioniert. Wenn nicht, die können zum Tode verurteilt werden. So, und dann finde ich, das ist ein komisches moralisches Dilemma, nicht? Also der R. Kelly hat wehrlose 15-Jährige missbraucht, kommt ins Gefängnis das Leben lang. Andere, die gleichaltrig sind, werden als Erwachsene ins Gefängnis gesteckt. Wahrscheinlich Hauptsache, die Schwarzen kommen ins Gefängnis. So.
Und ich glaube, in gewissen konservativen religiösen Kreisen bist du ja auch ab 13-jährig eine vollwertige Frau oder Mann und kannst auch heiraten. Also insofern ist es in dem Weltbild zum Teil ja schon auch sehr konsequent, fürchte ich.
Moralisch, die Moral ändert sich die ganze Zeit, aber das Werk ändert sich nicht, wenn es mal in der Welt ist. Mhm. Also.
Eben, Oscar Wilde, oder? Der wurde geächtet damals zu seiner Zeit, weil homosexuell, und wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Aber das Werk, das hat es überlebt. Und heutzutage wird sich jetzt niemand mehr umdrehen wegen Oscar Wilde seiner sexuellen Orientierung. Ist fest anzunehmen. Aber das Werk hat überdauert. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Song von Michael Jackson hört?
Also mein Problem ist jetzt, dass ich die ersten zwei Alben okay fand und nach Thriller habe ich abgehängt.
Aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema.
Genau, das ist ein rein musikalisches Geschmacksthema. Ich finde, bei Michael Jackson, der war halt so dermaßen in den Medien präsent mit seinem Lebensstil. Das wurde dermaßen breit getreten. Ich konnte bei ihm Musik, Mensch, Kunstfigur, Leben irgendwann, also schon lange nicht mehr trennen. Das ist für mich so eine Soße, wenn man so will. Mhm. Und was ich da schwierig finde, ist, also man weiß bis heute nicht, was er tatsächlich getan hat, weil es gab nie ein rechtskräftiges Urteil, in dem er verurteilt wurde wegen sexueller Handlungen mit Kindern.
Nein, er wurde freigesprochen.
Genau. aber sein Verhalten war schon auch immer etwas creepy. Und das konnte ich damals schon nicht trennen von seiner Musik. Also insofern, mir ist damals schon einfach die Lust vergangen, bevor überhaupt die Vorwürfe auftauchten, mir das anzusehen oder anzuhören, weil ich einfach das ganze Verhalten, die Inszenierung, alles ganz schwierig fand. Also insofern kann ich da gar nicht mal so die moralische Diskussion führen, aber ich finde eben tatsächlich, also da kommt wieder die Anwältin in mir raus, ich weiß, es gibt Fehlurteile und alles, aber er wurde freigesprochen. Mhm. Und irgendwie finde ich es wirklich auch schwierig, ich finde es ein Fortschritt eben, dass man Gerichtsverfahren hat und irgendwann ein Urteil und das sollte dann eigentlich gelten in meinem Rechtsverständnis. Und mir ist bewusst, eben jedes Land hat eine eigene Rechtsprechung, einen eigenen Kontext und eigene Maßstäbe, aber so einfach vom Grundsatz her, wenn man sich hinstellt und davon ausgeht, dass es sich um einen Rechtsstaat handelt, dann finde ich es persönlich sehr schwierig, wenn jemand freigesprochen wird, zu sagen, ja, aber ich denke, der war es trotzdem.
Ja. Also mir tut der Michael Jackson eigentlich einfach unglaublich leid. Also ich sehe ihn als Opfer seiner Zeit und Opfer seiner Familie. Und ich meine, jemand, der sich dermaßen entstellt und sich versucht, von sich selbst physisch so zu entfernen, dass er sich selber nicht mehr kennt im Spiegel, das sind andere Dinge beteiligt. Und dann das System, die Ärzte, die das machen, ohne zu fragen, also die ganzen Verstümmelungen, die man an ihm gemacht hat, wurde auch keine Gerichtsurteile gesprochen. Wer hat den Mensch so zerstümmelt? Der hat am Schluss ja, der wäre eh nie 50 geworden oder 60. Also der hat ja nur noch mit Schmerzmittel geschlafen, dass er dann irgendeinmal zu viel nimmt oder zu viel kriegt. Das ist dann die logische Konsequenz. Die Musik ist natürlich was anderes, aber...
Aber dort fängt es ja eben, also das führt uns natürlich wieder mitten ins Zentrum dieser Diskussion. Irgendwie 3 oder 4 Jahre her kam ein Dokumentarfilm heraus, in dem diesen, ich sag's jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Missbrauchsopfer, weil es ist ja nicht bewiesen.
Das ist Neverland oder was?
Genau, und dann wurde denen ganz viel Platz gelassen. Es gab keine Gegenstimme. Die Familie Jackson hat sich geweigert, dazu Stellung zu nehmen. Aber ganz viele Vorwürfe und ich weiß noch, wie ich das geschaut habe, als auch Vater. Und gleichzeitig als Journalist natürlich, man kann jetzt das beides nicht so, also ich musste es dann mal irgendwann trennen, weil ich gedacht habe, als Vater, es ekelt mich, aber gleichzeitig habe ich plötzlich gemerkt, da kommt ja keine Gegenstimme, das sind einfach eine Partei, teilt aus. Und gleichzeitig, was der Film ausgelöst hat, ist bei ganz vielen Radiostationen die Frage, soll man diese Musik weiterspielen?
Aber für mich ist das wirklich, da kriege ich ein Problem, weil ich wirklich finde, also ich bin eine Verfechterin des Rechtsstaates und ich weiß, es ist Recht und Gerechtigkeit sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Aber einfach ab dem Moment, wo zwar glaubwürdige Vorwürfe, aber halt unbewiesene Vorwürfe da sind, finde ich es wahnsinnig schwierig, dass man sich dann in der Öffentlichkeit ein Urteil bildet und ein Urteil mit Konsequenzen für Menschen und Menschenleben. Und zwar auf der Opfer- wie auf der potenziellen Täterseite. Also es ist ja, da hängen ja dann ganz viele Menschen mit drin, die davon beeinflusst werden oder die Konsequenzen tragen müssen. Und ich persönlich finde das einfach sehr schwierig. Es hat dann manchmal einfach etwas wie auf dem Dorfplatz die Gerüchteküche und irgendwie Person A sagt, dass sie von D gehört hat, dass X vor 3 Jahren der Z gesagt haben soll, dass der L irgendwie was gemacht hat. Und das finde ich einfach, da möchte ich nicht hin. Ich finde das immer ganz fürchterlich und das hat... nicht nur in der Kultur nichts zu suchen. Ich finde einfach ganz generell, es ist, da wünsche ich mir eine gewisse Nüchternheit oder auch ein rationales Analysieren einer Situation und dann notfalls halt einfach damit leben können, dass es unklar ist und dass man halt auch da wieder im Zweifel damit umgehen muss, mit der Situation, aber nicht einfach sagt, eben, man kann jetzt die Musik nicht mehr spielen.
Also das ist quasi ein Votum dafür, dass man die Rechtsprechung überlässt.
Ich finde tatsächlich, es gibt Dinge, die muss man tatsächlich auch einer Rechtsprechung überlassen, weil ich finde, mit der Moral ist es wahnsinnig schwierig, weil sie ist nicht nur vom Zeitgeist geprägt, sondern sie ist immer je schneller im Wandel. Und ich glaube, es gibt Dinge wie eben pädosexuelle Handlungen, da sind wir uns die meisten Leute sich einig, das ist nicht nur strafbar, das ist moralisch verwerflich. Aber es gibt ganz viele Handlungen, die jeder Mensch macht. Manche Dinge sind illegal, fängt an beim komisch Parken oder mal eins kiffen. Trotzdem regt sich eigentlich keiner moralisch drüber auf. Und dann gibt es Dinge, die moralisch total daneben sind, wahrscheinlich aber nicht strafbar sind.
Ja, und vor allem ist doch Kunst, also das Produkt ist doch nicht moralisch. Also Kunst ist ja nicht in erster Linie erzieherisch oder Vorbildfunktion, so soll man sich, ich meine, Michael Jackson hat selbst gesagt, I'm bad.
Mhm. Hat er was zugegeben, meinst du?
Ja, das Album hieß Bad. Mhm. Also er war da vorne drauf und hat nicht lieb ausgeschaut. Und das war aber die Inszenierung. Und,
ja, er wollte wahrscheinlich sagen, er sei total tough.
Ja, natürlich, als absolut, absolut verunsicherter, weicher Mensch wollte er. Also er hat, und gleich fast zum gleichen Monat kam ein Album von Miles Davis raus, das fast das gleiche Cover hat. Ne? You're Under Arrest hieß das und er war wirklich im Knast.
Also Miles Davis.
Das Miles Davis Album sieht fast genau gleich aus, fast die gleiche Kleidung.
Und wenn man genau hinguckt, vielleicht sogar die gleiche Plattenfirma.
Und vielleicht hat er das gleiche gemacht wie er, ja? Könnte das, auch sein.
Die gleiche Plattenfirma hatten sie nämlich auch.
Hatten sie auch und gleiche Produzenten sogar. Jedenfalls, Kunst ist nicht, ich finde das, ja, ist, sagen wir mal, Die Leiden des jungen Werther, ist das ein schlechtes Buch moralisch? Ja, wahrscheinlich schon. Es fordert junge Männer auf, sich umzubringen, wenn sie nicht die Liebe ihres Lebens finden mit 20. Was dann auch geschah. Es haben sich Leute reihenweise umgebracht, dass dieses Buch rauskam, in den gleichen Kleidern wie Werther. Also,
aber ein moralisches Buch ist es.
Ist wegen dem nicht moralisch, ja. Nein. Es ist ein
Ich glaube, was ich schon Mühe habe, eben zu verstehen, generell ist so dieser Wunsch, Künstler, Künstlerinnen so zu überhöhen, im Guten wie im Schlechten. Also es ist im Positiven, in Anführungszeichen, stellt man sie auf einen Sockel und findet sie nur toll und es darf gar keine Schattenseiten geben. Es ist alles anbetungswürdig oder
es kippt ins andere Extrem.
Genau. Und ich finde halt, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler, Menschen machen tolle Sachen. Und ich glaube, deswegen habe ich schon ein Problem mit diesem moralischen Anspruch an die Kunst, an die Kultur. Und ich mag auch nicht Kunst, die mich erziehen will, da renne ich ganz weit weg. Das finde ich fürchterlich. Nein, aber ich denke tatsächlich, aber die Tendenz ist halt da und ich glaube, die war eben schon immer da, diese Vorbilder zu suchen und diese Vorbilder zu wählen. Und was heute hinzukommt, also ist dem sie nicht neu, aber ich glaube, die Resonanz ist größer. Im digitalen Zeitalter kannst du schneller mit einer größeren Reichweite Themen pushen oder auch wieder runterkochen. Und da gibt es ja auch wieder handfeste wirtschaftliche Interessen. Du verkaufst Anzeigen, du machst Geld mit Werbung, wenn du mehr Klicks hast. Und dann sind eben diese zwischenmenschlichen Skandale einfach sehr dankbares Futter, wo Dinge hochgekocht werden, eben zum Teil oder zum oft ohne irgendwelche Belege. Und Menschen verurteilt werden für Dinge, die sie vielleicht gemacht haben, vielleicht auch nicht.
Ja, und vielleicht noch weiterdenkend. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Leute, die was Schlechtes gemacht haben, wenn denen ihre Kunst jetzt nicht mehr verbreitet werden soll, dann müsste man ja in der Konsequenz alle Musiker, die sich umgebracht haben, nicht mehr spielen.
Mhm. Oder die Drogen genommen haben, ist
oder
verboten.
Oder die Drogen, ja, aber sagen wir es mal so, meine Kinder hören Musik von Menschen, die sich umgebracht haben, das ist gefährlich, weil was ist dann genau die Gefahr, sagen wir mal, eines Films mit einem pädophilen Hauptdarsteller? Was ist genau das Argument, warum dieser Film nicht mehr gezeigt werden soll? Also, damit er nichts mehr damit verdient?
Oder? Ich glaube, es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wenn du fragst. Ich meine, das eine ist, du kannst sagen, du durchbrichst die Nahrungskette oder die Futterkette, wenn Bücher von einem Autor, der sich schlecht verhalten hat, nicht mehr verkauft werden, dann verdient er auch nichts mehr, ja. Und kann das Geld vielleicht auch nicht mehr für unlautere Zwecke ausnehmen. Und das andere ist so ein bisschen das Thema Anerkennung. Also halt schon dadurch, dass jemand oder sein Werk sichtbar ist, ist der Mensch sichtbar. Und es ist ja immer so mit einer Form von Anerkennung verbunden. Mhm.
Ja, und, es geht um Sichtbarkeit.
Und ich glaube, die Schwierigkeit da ist wieder, bist du immer in der Lage zu trennen, dass die Anerkennung dann für die künstlerische Leistung gegeben wird, aber nicht für den Menschen. Und ich glaube, daher kommt auch ein Teil des Problems. Es ist sehr schwer zu trennen. Und deswegen, das, was ich am Anfang gesagt habe, aus dem Bauch raus verstehe ich ganz oft, dass man manchmal keine Lust mehr hat, mit manchen Menschen zu arbeiten, ihre Bücher zu lesen, ihre Dinge anzugucken. Ist für mich einfach ein Unterschied, ob ich eine persönliche Entscheidung treffe oder ob ich als Verlag, als Filmstudio oder als Filmtheater solche Entscheidungen treffe, die Konsequenzen haben.
Aber eben, du hast das ja vorhin gesagt, die Moral und unsere Vorstellungen von Moral, die entwickeln sich ständig weiter, oder? Und,
ja.
Und jetzt messen wir etwas, was früher passiert ist und messen das an unseren moralischen Vorstellungen von heute. Ist auch nicht immer ganz einfach.
Und ja gut, aber heutzutage, was ist dann mit den belarussischen und den russischen Sportlern zum Beispiel und Sportlerinnen? Also das ist dann eine ähnliche Frage. Oder was ist mit Novak Djokovic? Oder? Also es gibt ja viele unangenehme Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, die halt was anderes tun als Politik zum Beispiel. Oder die... Und das ist halt unangenehm. Ich meine, ich mag auch keinen Novak Djokovic zuschauen beim Tennisspielen und ich ärgere mich jedes Mal, wenn er gewinnt.
Aber das ist
aber was willst du dann? Was willst du machen?
Aber ich glaube, für mich ist da noch so ein bisschen die Frage, wo halt wieder der Unterschied ist. Es gibt Menschen, die haben Meinungen, die ich nicht teile oder die ich sogar fürchterlich finde, die aber nicht, wie soll ich sagen, rechtlich oder relevant sind und die Moral ist eben wieder etwas Individuelles. Mhm. Und da ist für mich, das ist für mich persönlich wirklich eine sehr wichtige Grenze, wenn wir jetzt von Antisemitismus oder Rassismus sprechen. In der Schweiz sind gewisse Äußerungen mittlerweile strafbar endlich. Also das heißt, da kann man für mich halt auch wieder so mit dem Thema kommen, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass bestimmte Dinge, Verhaltensweisen nicht okay sind, sondern einfach, die gehen einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich so ein Gradmesser. Und dann gibt es halt ganz viele Dinge, die finde ich persönlich einfach total daneben. Aber ich weiß ja gleichzeitig, sie finden statt in der Gesellschaft und sie sind einfach nicht so, wie ich sie gerne haben möchte.
Mhm. Aber eben.
Und da finde ich einfach, da kann ich mir und darf ich mir das Recht nicht rausnehmen, anderen ihren Mund oder ihr Werk zu verbieten, weil umgekehrt möchte ich es ja auch nicht. Ich freue mich auch, dass ich hier meine Meinung sagen darf und nicht jemand sagt, die hat immer so doofe Meinungen, stellt die ab.
Eben Entrüstung und Empörung ist ja natürlich etwas ganz Persönliches, oder? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Rechtsprechung, oder? Und das sei jedem unbenommen, nachher zu sagen, ich mag jetzt diesen Michael Jackson nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Das ist dann wieder die individuelle Frage. Aber
ja, und wie viel bleibt am Werk kleben? Also eben, ich kann nicht mehr R. Kelly hören wie vor 20 Jahren. Das ist gar nicht möglich, wenn ich I Believe I Can Fly höre.
Ja, danach denkst du natürlich sofort an die andere Geschichte mit, das ist
ja,
schon klar.
Ja, eben.
Also aber dann so, ist es deine persönliche Wahl, das entweder anzugucken oder dann halt nicht oder anzuhören in diesem bestimmten Fall. Ich meine einfach, dass eben dieser Marktplatz des Internets mit Empörungsmechanismen und Entrüstungsmechanismen ist ja schon etwas Neues, was wir jetzt kennen.
Also mit der Heftigkeit und Resonanz, ja, ich meine, es gab es ja schon immer. Früher erschienen einfach die Zeitungen gedruckt dreimal am Tag in den großen Städten. Also hattest du ja auch diese schnellen Nachrichten, also für damalige Verhältnisse schnellen Nachrichten und da eben Oscar Wilde wurde auch durch die nicht nur in England durch die Presse gezogen wegen des Strafverfahrens, wegen... Das war, glaube ich, ein Verleumdungsverfahren, eigentlich, das er losgetreten hatte ursprünglich. Aber einfach im Endeffekt, finde ich, ist es wirklich so für mich, für mich ist noch was anderes eingefallen. Für mich ist auch ein bisschen die Frage, von welchem Verhalten sprechen wir und was macht aber auch der Mensch, der sogenannte schlechte Mensch oder der sich schlecht verhalten hat, nachher damit. Und ich finde halt auch da wieder... Menschen, ich glaube wirklich, Menschen sind lern- und entwicklungsfähig. Nicht alle und nicht im gleichen Maß. Und es kommt ein bisschen aufs Thema und den Bereich an. Aber ich glaube, man ist grundsätzlich fähig, dazu zu lernen. Und das ist nicht nur eine Frage des Alters. Und jetzt gerade im Kultur- und Kunstbetrieb finde ich es schon auch immer wieder erstaunlich, wenn du ein gewisses Renommee hast und Einnahmen generierst, wie viel man dir durchgehen lässt, wie wenig Reality-Check du bekommst von deinem Umfeld, weil so viele Menschen profitieren. Das heißt, es klopft dir ja auch keiner auf die Finger. Und du kannst dich natürlich schon sehr gut, und das meine ich nicht als Entschuldigung, in irgendwelche Höhen oder Tiefen versteigen, wo du denkst, es geht alles.
Und weil wo du ein Star bist.
weil du ein Star bist und dir einfach keiner sagt, dass du dich gerade wie ein Arschloch verhältst, sondern sogar ein System mit unterstützen und dir zudienen und dir nach dem Wunsch sprechen und in dem Sinn sich auch ein bisschen mitschuldig machen. Und wenn du halt irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du realisierst, dass dein Verhalten nicht geht, finde ich es für mich nochmal einen Moment, um hinzugucken und zu schauen, okay, was macht dieser Mensch damit? Und nicht im Sinne einer moralischen Läuterung, aber im Sinne von einer Entwicklung oder Lernfähigkeit. Und um auf Teichmeister zurückzukommen, da wird mir dann eben auch wieder übel, weil was er tut, ist, er sagt einfach, ja, ich habe halt zu viel gekokst und deswegen habe ich mir Kinderfotos angeguckt. Nicht jeder, der kokst, geht dann gleich diese Straße runter. Also das, und da habe ich dann ganz viele Fragezeichen bei der aktuellen Entwicklungsfähigkeit. Aber es gibt andere Dinge, die man tut und wo Menschen dann einfach merken, okay, dieses Verhalten geht nicht. Ich fange an, über mich nachzudenken und mein Verhalten zu ändern.
Und das ist ja eher eine, wahrscheinlich auch eine Einsamkeit, diese Widerspruchslosigkeit, in der man sich befindet, oder nicht, als Künstler. Also.
Mhm. Und dann, wenn man einsam ist, dann verliert man vielleicht auch ein bisschen die Kontrolle über was geht und was nicht geht.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Also ich meine, ich glaube nicht, dass sagen wir mal, wie heißt der französische Schauspieler, der jetzt in Russland lebt?
Aha. Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, der war früher nicht so unangenehm, wie er heute ist. Aber der ist.
Auch er hat sich entwickelt.
Ja, der hat sich sehr entwickelt, aber in eine wirklich furchtbare Richtung. Also, und ja.
Aber seid ihr auch wieder vorenthalten, Filme von Gérard Depardieu nicht mehr anzuschauen?
Ja, aber ich habe Marseille geliebt, seine letzte Serie, wo er schon, ja, war leider gut. Er spielt halt sich selbst. Ja.
Man sieht, das ist nicht die einfachste Diskussion. Ja, wie gehen wir damit um, wenn Beteiligte oder Urheberinnen und Urheber von kulturellen Werken moralisch fragwürdige Menschen sind oder sich moralisch fragwürdig benehmen? Das haben wir diskutiert anhand vom Fall Teichtmeister aus Österreich. Ein paar andere Namen sind gefallen. Wir könnten auch noch Roman Polanski ins Spiel bringen und so weiter und so fort. Aber lassen Sie mal bei denen, die es waren, zu Gast im Kulturmuseum Bern waren heute Chantal Bolzon und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Facko und wer sich für das Newsletter des Kulturstammtisches interessiert, info@kulturstammtisch.ch.